Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Reihe in meinem Podcast, nämlich Sandfox liest. Im Rahmen dieser Reihe möchte ich euch einige Geschichten vorstellen, die aus welchen Gründen auch immer wahrscheinlich nie ihren Weg in irgendein Buch finden werden. Und von daher kann ich sie ruhig an dieser Stelle vorlesen und euch hoffentlich damit eine kleine Freude machen. Für den Fall, dass ihr vorgelesene Geschichten nicht mögt, dann könnt ihr diesen Podcast an dieser Stelle eigentlich direkt abbrechen, denn mehr passiert heute hier nicht. Ihr dürft gerne bei der nächsten Folge von Sandfox Labert wieder einschalten, wenn es normal mit dem von mir gelaberten Sachen weitergeht. Die erste Geschichte, die ich euch heute im Rahmen dieser Reihe vorstellen möchte, heißt Das Wundermittel. Und es ist eine Geschichte, die ich zwar geschrieben habe, aber die eigentliche Idee zu dieser Story stammt von einer Freundin von mir, nämlich Silvia Schlüter von der Redaktion Fantastik, die mir irgendwann den Floh ins Ohr gesetzt hat, für eine Ausschreibung diese Geschichte zu schreiben. Ich fand ihre Idee gut, habe mich danach bemüht, das, was sie mir erzählt hat, möglichst gut umzusetzen. Geholfen hat es trotzdem nichts, denn diese Geschichte ist aus welchen Gründen auch immer vom Verlag abgelehnt worden. Trotzdem, ich fand sie gut und darum möchte ich euch gerne diese Geschichte zu Gehör bringen und darum ohne weitere Umschweife zu Das Wundermittel. Martha saß auf der blau gestrichenen Holzbank vor dem Haus in der Rosenstraße. Sie hatte schon hier gewohnt, als der Bauboom der 80er die Grundstückspreise hatte hochschnellen lassen. Und sie hatte erlebt, wie die damals gebauten Häuser abgerissen wurden, um moderneren Eigenheimen zu weichen. Sie wusste, dass sie für die anderen Bewohner der Siedlung ein Symbol der Beständigkeit war. Niemand, der hier lebte, konnte sich vorstellen, dass jemand anders das Haus mit der Nummer 12 bewohnte. Jedes Kind der Straße hatte schon seinen Fußball in den gepflegten Garten geschossen und ihn sich zusammen mit einem selbstgebackenen Keks wieder abgeholt. Wer nach Geschäftsschluss noch Mehl brauchte, hatte es bei Martha gefunden. Und wer mit einem Zipperlein kämpfte, wegen dem er nicht gleich zum Arzt gehen wollte, hatte sich oft aus ihrem Kräutergarten das richtige Mittelchen besorgt. Martha lächelte. Es war alles gut gewesen, bis das mit Wilhelms Schlaganfall passierte. Sie hatte ihren Mann immer geliebt. Sie hatten zu einer Zeit geheiratet, als die Ehe noch ein Bund auf Lebenszeit war. Kein kurzfristiger Vertrag, den man löste, wenn einem der andere auf die Nerven ging. Sie hatten nie Kinder gehabt, aber das war für sie kein Problem gewesen. Sie kauften das Haus miteinander, kümmerten sich gemeinsam um den Garten und unternahmen zusammen Reisen und Ausflüge. Nie sehr weit, denn Fernweh war ihnen fremd, aber immer an einen Ort, an dem sie als Paar etwas unternehmen konnten. Wandern, schwimmen, Radfahren. Für die Außenwelt waren sie wohl der Inbegriff des Spießertums, der Beamte und die freischaffende Heilpraktikerin. Doch sie waren glücklich mit ihrem Leben. Und nur darauf kam es an. Sie dachte mit einem leichten Zittern an den Tag zurück, der alles verändert hatte. Es war ganz unvermittelt geschehen, ohne jede Vorwarnung. Sie waren zusammen im Garten gewesen, um ihn für den nahenden Winter vorzubereiten. Wilhelm schnitt gerade die Äste der alten Eibe in der Mitte des Gartens, die schon länger hier stand als ihr Haus, als die Heckenschere aus seiner plötzlich schlaffen Hand rutschte. Er sah dem fallenden Werkzeug hinterher, dann blickte er auf seinen herabhängenden Arm, schließlich auf seine Frau. Sie sah in seinem Gesicht, dass er nicht verstand, was mit ihm geschah, dass er sie anflehte, es ihm zu erklären. Für Martha sah es aus wie ein Blitz, der durch seinen Körper raste, ihn einmal zusammenfahren ließ, um ihn im nächsten Moment wie einen Baum zu fällen. Sie schrie auf und rannte zu ihm. In ihrem Kopf war nur Angst, kein klarer Gedanke mehr, und sie barg seinen kraftlosen Leib an ihrer Brust, während die Tränen über ihre Wangen rannen. Erst der Notarzt, der von den Nachbarn alarmiert worden war, trennte sie von Wilhelm. Sie fiel haltlos neben ihren Mann auf den Rasen. spürte unter den Fingern die perfekt getrimmten Halme. Doch nichts war noch perfekt. Alles war durcheinander, alles war schrecklich. Schlaganfall, sagte der Arzt. Er müsse sofort ins Krankenhaus, ob sie gleich mitfahren wolle. Nichts war danach noch so wie vorher. Wilhelms Körper blieb gelähmt und kraftlos. Selbst im Frühling, als er nach der Rehabilitation wieder nach Hause zurückkehrte, müde in einen elektrischen Rollstuhl verbannt. Das Haus war auf seine Bedürfnisse umgebaut worden, was praktisch ihre ganzen Ersparnisse verschlungen hatte. Aber für Martha war es nie eine Frage gewesen, ob sie nicht umziehen sollten, ob ihr Mann nicht in eine Pflegeeinrichtung gehen sollte. Doch Wilhelm war nach dem Anfall nicht mehr derselbe. Er würde nie mehr arbeiten können, würde sich nie mehr um seinen geliebten Garten kümmern können. Die Krankheit hatte aus ihm einen nutzlosen Krüppel gemacht, wurde er nicht müde zu betonen. Martha pflegte ihn liebevoll, doch er konnte ihr diese Liebe nicht mehr zurückgeben. Er bestand darauf, so oft wie möglich im Vorgarten oder auf der Terrasse zu sein, wo er mürrisch vor sich hin starrte. Wohl auch, weil ihn alles, was er sah, an seinen Zustand erinnerte. Inzwischen trauten sich die Kinder nicht mehr nach ihrem Ball zu fragen, und niemand bat noch am Abend um eine Packung Mehl. Die Hunde, die sonst immer auf ein Stückchen Wurst hatten hoffen können, betrachtete Wilhelm misstrauisch, ob sie nicht gerade ihr Geschäft im Vorgarten erledigten. Und in der Rosenstraße fragte man sich, wie Martha es nur mit ihm aushielt. Denn sie alle hörten seine leiernde, von der Lähmung gezeichnete Stimme, wenn er abends seine Frau anschrie, dass das alles ihre Schuld sei, weil sie ihm nicht geholfen hatte. Martha war das alles scheinbar gleich. Sie kümmerte sich um Wilhelm, wusch ihn und zog ihn an, Tag für Tag, ohne sich zu beklagen, auch wenn er sie ankeifte. Sie kochte ihm sogar seine Lieblingsmarmelade aus selbstgeernteten Eibenbeeren. Und sie suchte immer nach einer Möglichkeit, ihn zu heilen oder wenigstens sein Leiden zu lindern. Der Arzt im Krankenhaus hatte gesagt, dass er nichts mehr für ihn tun könnte. Er würde für immer an den Rollstuhl gefesselt bleiben. Ihr Hausarzt hatte allerdings von einer neuen Therapie gehört, die speziell für Patienten wie Wilhelm konzipiert war. Und er schaffte es tatsächlich, Marthas Mann einen Platz in dieser Studie zu verschaffen. Der Arzt brachte Tabletten in kleinen Glasflaschen vorbei, die Wilhelm täglich nehmen musste, und weitere Blister mit Medikamenten, um die Verträglichkeit des anderen Präparats zu verbessern. Einmal in der Woche entnahm er eine Blutprobe, damit diese im Labor untersucht werden konnte. Wilhelms Stimmung wurde nicht besser. Vor allem, als die Medikamente seine Leberwerte verschlechterten. Doch Martha schaffte es mit wahrer Engelsgeduld, ihn zur Weiterführung der Therapie zu bewegen, obwohl sich zunächst keinerlei Wirkung zeigte. Und als wirklich etwas passierte, sprach nicht nur der Arzt von einem Wunder. Die Schmerzen in den gelähmten Körperteilen ließen nach und auch das Gefühl in den Gliedmaßen kehrte wieder zurück. Nicht wie früher, nicht vollständig, aber doch spürbar. Wie oft hatte Martha sich diesen Moment in ihren Fantasien ausgemalt? Den Augenblick, in dem es wieder so etwas wie eine Zukunft gab, eine Hoffnung. Doch Wilhelm sah den Lichtstreif am Horizont nicht. Er sah nur die immer noch vorhandenen Schmerzen und die andauernde Bewegungslosigkeit, die ständig neuen Medikamente. Er spürte nur die Wut über das Schicksal, das ihm die Welt zugedacht hatte. Und er gab immer noch seiner Frau die Schuld. Martha atmete ein paar Mal tief durch, um das Gefühl der Beklemmung in ihrer Brust zurückzutreiben, und wischte sich eine Träne aus dem Augenwinkel. An diesem Tag war ihre ganze Welt, dieses zerbrechliche Konstrukt aus Hoffnung und Willen, endgültig in sich zusammengebrochen. Sie wusste schon lange, dass das Medikament aus der Studie nichts bewirkte. Sie hatte seit Wochen den Inhalt jeder neuen Glasflasche im Müll entsorgt und mit selbstgemachten Tabletten ersetzt, die sie aus den Nadeln der Eibe im Garten gefertigt hatte. Sie wusste, wie man eine Tablette formte, wie sie es über viele Jahre mit all den Präparaten aus ihrem Kräutergarten gemacht hatte. Und in dieser Darreichungsform war die Wirkung des Giftes viel stärker als in der Marmelade, die sie ihm sonst gekocht hatte. Das Toxin hatte mit der Zeit eine ungeahnte Wirkung gezeigt. Die zerstörten Nervenenden in den Gliedern waren so betäubt worden, dass es Wilhelm wirklich besser ging. Er hatte weniger Schmerzen, konnte sich sogar wieder bewegen. Doch das war ihm nicht genug gewesen. Martha wusste jetzt, dass sie nichts für ihn tun konnte. Die Menge macht das Gift. Die Eibe versprach Linderung. doch sie hätte ihm so viel davon geben müssen, dass sie seinen Körper getötet hätte, statt ihn zu heilen. Und selbst wenn der Körper gesundet wäre, die Verletzung seiner Seele war zu schwerwiegend, um noch Heilung zu erfahren. Sie hatte den ganzen Rest der Nadeln zu einer letzten Tablettendosis verarbeitet. Danach mischte sie die Pillen mit einem Schlafmittel, das sie gegen seine Lebermedikamente ausgetauscht hatte. Er sollte nicht leiden. Zumindest das war sie ihm schuldig. Sie war sicher, auch wenn er es nicht mehr zeigte, irgendwo tief in seinem Innern liebte er sie immer noch. Und er würde diese Liebe wiederfinden. An einem Ort, an dem es keine Schmerzen gab. Dann sah sie zu, wie die Brust des Schlafenden sich hektisch erhob und senkte und schließlich stehen blieb. Sie wartete noch einen Moment, dann gab sie Wilhelm einen letzten Kuss auf die Stirn. Auf der Bank vor dem Haus hatte sie dann die verbleibenden Tabletten geschluckt. Martha genoss die letzten wärmenden Strahlen der Herbstsonne. Bald würde die Abendkühle hereinbrechen. Irgendjemand würde sie später vor dem Haus sitzen sehen. Und dieser jemand würde sich fragen, warum sie immer noch draußen saß, ohne Jacke. Und dann würde er zu ihr gehen und er würde bemerken, dass sie so kalt wie die Umgebung war. Er würde nicht verstehen, was passiert war. Er würde sich nur fragen, warum sie lächelte. Die Sandkastenspiele sind ein Teil von Pen & Podcast und werden bei Patreon unterstützt von Alexander R., David Z., der Drachentöter, der Wolf, Drachenhöhle, Felix H., Ingelore Philippi, Marco Z., Marina van Rotten, Markus, Thomas T. und Ralf. Sowie außerhalb von Patreon von Bjarne. Vielen Dank für eure Unterstützung. Die Musik aus dem Podcast ist eine gekürzte Fassung des Tracks Time of Heroes von Andrei Sitkov, lizenziert unter den Humble Big Music Bundle for Games, Films and Content Creators License Terms. Der andere Track, der unter die Kurzgeschichte gelegt wurde, ist das Stück Evermore von Kai Engel aus dem Album Sustains und ist lizenziert unter einer Attribution License. Beide Stücke stammen aus dem Free Music Archive unter freemusicarchive.org.